Ein neuer Podcast von FLM, Texte zum Film, zum neuen Werner Herzog-Film Bad Lieutenant, den wir gerade gesehen haben. Ich sitze hier mit Sirka Möller. Sirka ist in der Festivalprogrammberatung tätig und ich sitze hier außerdem noch mit Jörg Buttgereit, den kennt ihr ja schon von den anderen Podcasts. Ja, und wie gesagt, wir haben uns Werner Herzogs Bad Lieutenant angesehen in der deutschen Fassung mit dem grandiosen Untertitel Cop ohne Gewissen. Ich glaube, im Original heißt er dann nur Ports of New Orleans, ne, der Untertitel. Ja, sei es drum. Es gibt hier zwei Sorten von Podcast-Beteiligenden, nämlich zwei Drittel derjenigen, die das Original vorher nicht gesehen haben oder, wie ich, sich einfach nicht mehr daran erinnern können. Und einen, der ihn gestern Abend noch gesehen hat, nämlich Jörg. Das ist insofern gar nicht mal so unklug, dass diese beiden Positionen da sind, finde ich, weil Werner Herzog von sich auch behauptet hat, er habe den Originalfilm auch nie gesehen. Sicherlich hat der Drehbuchautor da mal reingeguckt in den Originalfilm. Ich meine, mich erinnern zu können, doch jetzt ganz schwach, dass da Ähnlichkeiten vorhanden sind. Aber da will ich auch nicht so detailliert drauf eingehen. Das wird dann Jörg machen. Ich erzähle nur mal ganz kurz, worum es geht. Also Nicolas Cage spielt den Cop ohne Gewissen, der drogenabhängig ist und zusätzlich auch eine Prostituierte laufen hat, nämlich Eva Mendes. Und durch verschiedene Zufälle immer weiter ins Verbrechermilieu hineingerät, große Wettschulden hat, sich dann auch mit der Mafia anlegt und so weiter und so fort. Zusätzlich gibt es aber auch noch einen Mord an einer Familie aufzuklären. Ich glaube, die kam aus dem Senegal. Ne? Die kam aus dem Senegal, Mutter, Vater und drei Kinder, alle erschossen. Und eigentlich möchte Nicolas Cage diesen Mord aufklären. Es gibt jedoch immer wieder so Dinge, die ihn davon abhalten und die ihn so nach links und rechts führen. Und zum Schluss, ich verrate eigentlich nicht zu viel, wenn ich sage, dass der Humor von Werner Herzog ausgereicht hat, uns noch einen tollen Schluss zu präsentieren. Ja, zu meiner Position, also ich gucke den sozusagen nicht als Abel Ferrara Remake, sondern als neuen Werner Herzog Film. Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit Werner Herzog und mit dem, was er so macht und habe da auch einiges von ihm drin wiedergefunden. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist doch ein sehr untypischer Herzog Film, weil der Humor meines Erachtens doch sehr stark im Vordergrund steht und der trägt teilweise, also ich möchte es jetzt nicht beschwören, dass der Kontakt zu David Lynch da nicht abgefärbt hat. Also da gibt es so ein oder zwei Leguan-Szenen in dem Film, die sahen dann doch schon so ein bisschen nach den letzten Lynch-Produktionen aus und mit Krokodilkameras und so weiter. Also hat nicht so richtig reingepasst, aber so im Kontrast zu dem, wie Nicolas Cage manchmal aus der Wäsche guckt, waren dann diese glubschäugigen Leguane und Krokodile dann doch gar nicht so schlecht, zumal er meistens dann auch im Bild zu sehen war, wenn die Leguane sind. Aber das ist ein Detail, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Also ich fand den Film ganz hervorragend unterhaltsam vor allem und ich habe mich königlich amüsiert darüber, wie kitschig Werner Herzog sein kann und man merkt doch irgendwie, dass er es nicht ernst meint. Oder hat er es doch ernst gemeint, Jörg?
Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe nicht. Also wie gesagt, ich habe mir gestern nochmal den alten Bad Lieutenant angesehen, weil ich den sehr gut noch in Erinnerung habe, also als sehr guten Film in Erinnerung habe und ich habe wirklich eine alte Videokassette aus Amerika von 1992 wirklich gefunden und habe den nochmal geguckt und wieder mal festgestellt, dass es ein ganz hervorragender Ferrara-Film ist. Allerdings auch ein sehr ernster Film mit Harvey Keitel in der Hauptrolle. Ein Film wie alle Ferrara-Filme über Abhängigkeit, also Drogen, und ein Film über Religion. Ja, der Film ist traurig, extrem beeindruckend und hat eigentlich überhaupt nichts zu tun mit diesem Werner Herzog-Film, gerade der eigentlich mehr so ein komischer Sockenschuss ist, habe ich den Eindruck. Also ich habe die erste halbe Stunde habe ich mich gefragt, warum macht Werner Herzog einen normalen Kriminalfilm, weil, wie gesagt, zu dem Ferrara-Film, wer den jetzt nicht gesehen hat, das ist als Information ganz lustig, dann muss ihn das auch nicht interessiert haben. Aber vielleicht hätte er sich ihn doch ansehen sollen. Ich fand ihn aber auch nicht schlecht, weil irgendwann wird dieser Film, wie du ja schon gesagt hast, nimmt sich selbst auf die Schippe und Nicolas Cage, der ja relativ oft zu Overacting neigt und oft eher eine Karikatur seiner selbst oder eben immer eine Karikatur der Figuren, die er zu spielen hat, schnell ist, der ist ja vielleicht ein Indiz dafür, dass es doch eine Komödie ist. Ob der Film jetzt gut oder schlecht ist, wage ich irgendwie jetzt, gerade weil ich den hervorragenden Ferrara gestern Abend nochmal gesehen habe, mag ich jetzt nicht so mich festlegen, aber auf jeden Fall habe ich mich auch sehr gut unterhalten.
Lachen kann man auf jeden Fall in dem Film. Ich war mir manchmal nicht ganz sicher, ob das beabsichtigt ist oder ob man das nur so als Zuschauer bei angesichts dieser Knallchargen-Qualitäten von Nicolas Cage, ob einem da nur das Lachen bleibt. Ich hatte irgendwann das Gefühl, diesen Film könnte man eigentlich auch gut bei DC oder Marvel dann als Comic-Serie rausbringen, weil es so plakativ war, auch die diversen Charaktere und auch der Cop, der Untertitel Cop ohne Gewissen ist eigentlich total falsch, denn er hat natürlich, eigentlich hat er nur ein Gewissen und ein Drogenproblem, aber ohne Gewissen ist er nicht. Er ist eigentlich ein total netter Kerl dafür, dass er so ein Arschloch ist. Herr Herzog, ich glaube, der hatte richtig Lust, mal mit feistem Budget und der ganzen Hollywood-Maschine mal ordentlich zu inszenieren. Nicht immer nur klein, klein und wir haben kein Geld und wir müssen irgendwie alles selber machen. Also kann ich mir vorstellen, dass der dann es richtig hat krachen lassen.
Ja, auch gerade jetzt in Anbetracht der letzten Herzog-Filme, die ja nun vermehrt dokumentarisch waren. Also es gab jetzt hin und wieder mal einen kleinen Spielfilm, aber er brilliert doch in den letzten 10, 15 Jahren eher durch ganz großartige Dokumentarfilme. Und da merkt man Bad Lieutenant richtig an, dass da so richtig Inszenierungslust mal wieder in ihm aufgestiegen ist. Also es ist ja nicht so, dass seine Dokumentarfilme nicht inszeniert werden. Die sind ja auch alle inszeniert. Aber sie folgen eben noch nicht so einem starren Drehbuch und so einem Spielfilmplot, wie man das jetzt hier gesehen hat. Und dieser Spielfilmplot, der ist ja wirklich so überzeichnet und wie eine Karikatur eines herkömmlichen Krimifilms, wie Jörg schon gesagt hat, dass man also förmlich merkt, dass er da sich richtig ausgetobt hat. Ne? Und auch mit dem Soundtrack, also der da noch sehr gut reingearbeitet ist und der eine sehr gute Melodramatik und Spannung erzeugt. Ich finde auch, der Film hat eine ganz hervorragende Atmosphäre. Also es ist jetzt vielleicht nicht so dieses düstere und eher beklemmende, was bei Ferrara im Vordergrund steht, also jetzt bei den Filmen, die ich kenne oder an die ich mich erinnern kann. Aber es ist tatsächlich so, dass die Atmosphäre zusammen mit dem Soundtrack und auch der Darstellung von Nicolas Cage mich schon so nach 10 Minuten hatte. Und ich bin, das gebe ich jetzt mal offen zu, ein großer Fan von Nicolas Cage, ohne das bis heute richtig gemerkt zu haben. Denn der Typ ist, der Schauspieler ist ja einfach, der ist ja von vornherein eine zum Scheitern angelegte Figur. Die ganze Physiognomie sieht irgendwie danach aus, als der Mann ist ein laufendes Fragezeichen. Ne? Also der ist so, dass er nie irgendwie klar aus der Wäsche guckt und in diesem Film, da ist er regelrecht entstellt. Ne, als Punkt entstellt, das, was man schon allein als letzten Punkt vielleicht noch daran sehen kann, wie er sich bemüht, so in diese Rückenschmerzen-Physiognomie reinzuwachsen. Wir haben zeitweise ein bisschen rumgefeixt und gedacht, da liefe Quasimodo durchs Bild. Er vergisst das dann ab und zu mal, dass er Rückenschmerzen hat, aber eigentlich ist es so eine schmerzverzerrte Figur, die ganze Zeit läuft.
Das wollte ich eben noch erwähnen, weil du hattest in deiner Zusammenfassung des Films nicht gesagt, dass eigentlich der Grund für sein Drogenproblem ist, dass er so wahnsinnige Rückenschmerzen hat und ihm die verschreibungspflichtige Medizin seines Arztes nicht ausreicht und er eigentlich deshalb, also er ist nicht drogenabhängig, weil er so ein böser Drogenabhängiger ist, sondern es ist ja eigentlich nur der Schmerz. Und nur der Schauspieler vergisst das halt, glaube ich, auch manchmal. Wir sehen dann auch so Szenen, wo er forschen Schrittes in irgendein Haus reinläuft und wenn er wieder rauskommt, dann hängt die eine Schulter, mal die eine, mal die andere. Also es ist auch nicht so richtig klar, wo die Rückenschmerzen liegen, aber ist wahrscheinlich auch kein Film für Physiotherapeuten.
Also ja, der Unterschied zum Original Bad Lieutenant liegt wahrscheinlich genau darin, dass Harvey Keitel keine Rückenschmerzen hat, sondern der ist sozusagen wirklich ein schlechter Cop und er hat vielleicht einen Weltschmerz, den er da ertränken möchte und ja, der Film spielt auch in New York und ist sozusagen auch im Drogenmilieu angesiedelt und eigentlich eine völlig andere Hausnummer. Die, Nicolas Cage fällt mir dazu ein, weil du ja meinst, dass es das ein bisschen Marvel- und Comic-mäßig ist. Ich hätte ihn ja wirklich gerne, ich glaube, das war mal geplant, in Superman Reborn gesehen. Die Hauptrolle sollte er eigentlich mal haben und das wäre wahrscheinlich wirklich total großartig geworden. Und ich bin eigentlich auch ein Nicolas Cage-Fan. Ich sehe aber, dass die seriöse Kritik immer mehr Probleme haben wird, ihn ernst zu nehmen.
Ja, Superman mit Rückenschmerzen, das wäre natürlich tatsächlich eine interessante Vorstellung. Also es müssen ganz viele Details müssten eigentlich noch erwähnt werden an dem Film, weil der aus so vielen Details besteht. Ich habe dann auch irgendwann so nach 120 Minuten oder 150 Minuten da gesessen und gefragt, wie lange läuft der Film denn jetzt eigentlich schon? 22. Ja, 122 war er, aber ich habe es mich sozusagen kurz vor Schluss gefragt, als es dann nochmal eine Rückblende gab ins Polizeirevier und wo sich dann so alles auf wundersame Weise an seinem Schreibtisch geklärt hat. Aber da ist mir jetzt aufgefallen, das hat man ja manchmal so, dass eine Erzählung nicht so kompakt und dicht ist, dass du sozusagen den ganzen Erzählbogen sofort im Kopf hast, sondern dass du immer fragst, hat diese Situation gab es schon mal und die gab es schon mal und die. Und ich habe irgendwie den Eindruck, bei diesem Film gehabt, es gab alle Situationen schon mal. Und er bestand aus so vielen Details. Ich möchte nur ein paar davon noch erwähnen, auch damit unsere Zuhörer wissen, dass sie mir aufgefallen sind. Das eine ist, dass es wirklich ganz tolle Nebendarsteller gibt. Und Eva Mendes ist genauso ein Fall für mich. Viele Leute können sie nicht leiden. Ich mag sie. Und das habe ich heute auch erst wieder festgestellt, dass ich sie mag. Ich habe das letzte Mal mit ihr live gesehen, diesen Fernseh-Science-Fiction-Dystopie-Film. Da hat sie so eine Kotzfrau vom Privatfernsehen gespielt, ohne Frau ohne Gewissen, Programmplanerin ohne Gewissen, und hier ist nun so eine Prostituierte, so eine Edelprostituierte, man kauft ihr das irgendwie ab, obwohl sie das eigentlich schlecht spielt, ne? Und sie wird dann auch irgendwie so ein Heimchen und so, aber man kauft sie trotzdem irgendwie ab, und dann Sirka klärt die Situation gleich auf. Und was ich auch noch erwähnen, also auch gerade für die Herzog-Fans und diejenigen, die wie ich eigentlich wissen, dass Werner Herzog nur einen großen Film dreht und nicht viele kleine, sondern dass er an einem großen Projekt arbeitet. Auch hier gibt es wieder Intertextualitäten und es gibt wieder Bezüge zu anderen Filmen. Also ganz klar im Vordergrund steht ein sehr wichtiger Shootdown, an dessen Ende die Musik von Stroschek herbei zitiert wird. Also Nobody Can Stop the Dancing Chicken, vielleicht erinnern sich einige an das Ende von Stroschek. Hier ist es dann The Dancing Soul, die gestoppt werden muss. Das sind so kleine Häppchen, die an allen Ecken und Enden in den Film hineinragen, und die soll man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Aber Sirka muss ja noch was aufklären.
Ja, also du hast das auch am Anfang so zusammengefasst, da habe ich auch schon geschluckt. Also Nicolas Cage ist ein Polizist, dessen Freundin eine Edelnutte ist und die ihn hin und wieder anruft und sagt, hilf mir, mein Kunde bezahlt nicht. Und er besorgt ja auch aus der Asservatenkammer den Stoff, den sie sich dann teilen. Sie haben wahrscheinlich auch Sex, obwohl man das im Film nicht so genau sieht, aber es scheint doch eher so eine Art Liebesbeziehung zu sein. Und er verdient sicher nichts an dem, was sie da so umsetzt, weil ich glaube, ihre Wohnung, also seine sehen wir nicht, aber ihre ist relativ luxuriös. Also sie scheint da ganz gut mit zu verdienen. Was ich noch sehr schön fand, es gibt ja sehr viele Gangsterfilme oder so Cop-Stories, wo man ab einem bestimmten Punkt genau weiß, wie alles abläuft. Dann sitzt man nur noch da und wartet ab und denkt sich, okay, wird das jetzt hier länger rausgezögert oder nicht? Gibt's noch eine Schießerei vorher oder nicht? Kommt noch eine extra Verwicklung? Und hier fand ich sehr schön, dass man lange Zeit eben nicht so richtig weiß, was passiert. Und man weiß auch nicht, als Nicolas Cage mehr und mehr Probleme in seinem Job kriegt, in welche Richtung er jetzt wirklich geht. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm, was auch so nicht diesem Hollywood-Ideal entspricht. Also das fand ich ganz schön.
Ja, ich weiß eigentlich immer noch nicht genau, worum es geht und was in dem Film so los war, weil eigentlich die gesamte letzte Drittel vielleicht das letzte Achtel, also dieses komische erzwungene Happy End, von dem du da gesprochen hast, habe ich eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt als Traum, und hier wäre vielleicht wieder dieser Verweis zu David Lynch, wahrgenommen. Und habe mich jetzt nur gewundert, dass das nicht mehr aufgelöst wurde. Und was man vielleicht auch noch, wenn wir schon bei dem Name-Dropping auch sind, erwähnen sollte, ist, dass ja Val Kilmer auch mitspielt, der fürchterlich aussieht in dem Film, ne?
Ja. Als sein Mitkorb spielt er mit. Sein Buddy, der sich manchmal ein bisschen merkwürdig verhält, anders als man es erwartet. Ja, und aber es gibt dann auch so kleine Auftritte, so Brad Dourif spielt den Wettannehmer und so weiter und so fort. Ich fürchte fast, wir müssen den Film alle nochmal gucken. Wir haben ihn in Deutsch gesehen, sagt Jörg gerade, wobei ich das auch seine Stärken hat. Die Synchronstimme von Nicolas Cage ist absolut sagenhaft. Also nur Rolf Zacher hat ihn besser synchronisiert. Gut, ich würde sagen, wir lassen es kurz dabei bewenden. Wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder von der Berlinale. Dort werden wir versuchen, regelmäßig Podcasts herzustellen. Mal gucken, mit wem zusammen. Vielleicht mit wechselnden Gästen, vielleicht auch mal was mit Video. Mal schauen. Ich verabschiede mich bis dahin und bedanke mich bei meinen Teilnehmern. Tschüss.